Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Business Turbos Podcasts. Mein Name ist Philipp Semmelroth und heute möchte ich mit dir mal über Bücher sprechen, die ich vor längerer Zeit geschrieben habe, die der eine oder andere bisher vielleicht noch gar nicht kennt und, wenn er es richtig macht, sogar kostenlos von uns bekommen könnte. Also ich spreche jetzt konkret hier von zwei Büchern. Das eine Buch ist das Unternehmer-Mindset. Darin erkläre ich, was Unternehmer ausmacht, wie sie anders denken als andere und wie sie vielleicht vor allen Dingen auch, wenn sie ein paar Gedankengänge optimieren, erfolgreicher werden, weil am Ende kannst du ja in deinem Leben keine Sachen materialisieren, also Realität werden lassen, die du in deinem Kopf nicht schon als fertiggestellt gesehen hast. Und deshalb ist es ja wichtig, dass du beim Denken anfängst und einfach mal neue Ideen da oben im Kopf hin und her jonglierst, um darüber dann auch einfach in der Außenwelt bessere Ergebnisse zu produzieren. Also du musst halt im Endeffekt natürlich immer darauf achten als Unternehmer, dass du irgendwie hier mehr Geld produzierst. Am Ende geht es ja immer um Profit. Viele von euch sind immer noch auf Umsatz konzentriert, freuen sich dann auch, wenn sie 1 Million Umsatz machen, freuen sich, wenn sie 2 Millionen Umsatz machen. Aber ich kenne halt auch Unternehmen, die machen, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Millionen Umsatz und das dann mit 400, 500.000 Euro Gewinn. Und dann denke ich mir einfach so, okay, das geht also auch mit deutlich weniger Umsatz. Und am Ende ist es der Gewinn, der dich erfolgreich macht. Der Umsatz ist ja im Prinzip einfach nur eine größere Zahl. Und wenn die Gewinnmarge nicht stimmt, dann ist das auch aus meiner Sicht einfach ein ungünstiges Risikoverhältnis. Weil mehr Umsatz erfordert normalerweise mehr Mitarbeiter, größere Bürogebäude, vielleicht eine größere Infrastruktur. Da reden wir mal von Hardware, Software. Da reden wir vielleicht aber auch von Fuhrpark, Maschinen im Allgemeinen. Und wenn du das mit deutlich weniger Infrastruktur hinbekommst und dann trotzdem noch mehr Geld verdienst, dann halte ich das persönlich für einfacher. Vor allen Dingen bist du auch einfach flexibler und weniger krisenanfällig. Weil gerade wenn du mit einem geringeren Fixkostenapparat unterwegs bist, dann bist du natürlich auch einfach schneller in der Adaption, wenn man in irgendeiner Form sich, nochmal neu ausrichten muss. Hat ja der ein oder andere im Leben sicherlich mehr als einmal erlebt. Irgendwas passiert ja immer. Für mich war ja zum Beispiel 2016 ganz großer Weckruf. Damals haben zwei ganz große Kunden innerhalb von 3 Monaten mich beide hintereinander verlassen, weil die vom Hersteller abgeworben worden sind. Ziemlich linke Nummer im Nachgang, aber ist halt wie es ist. Und da fehlten also wirklich 5-stellige Beträge im Dienstleistungsbereich. Und die kannst du mal nicht so eben auffangen, wenn du da jetzt nicht drauf vorbereitet bist. Aber gut, habe ich auch überlebt und die Liquiditätsreserven, die wir da hatten, waren sicherlich sehr, sehr hilfreich. Aber das ist halt einfach wichtig. Du musst als Unternehmer immer auch an Profit denken und eben auch an so ein paar andere Sachen. Also beispielsweise würde ich dir immer empfehlen, als Unternehmer deine Firma niemals als dein Baby zu sehen, sondern eher als Instrument, um deine Ziele zu erreichen. Also vielleicht auch deine Komfortziele, deine Lebensziele, deine finanziellen Ziele, weil tatsächlich ist es ja so, wenn du die Firma als dein Baby betrachtest, wirst du irgendwie schnell auch tolerant gegenüber Schlechtleistungen. Weil jetzt lass uns das mal versuchen, in irgendeiner Form neutral darzustellen. Ich will hier niemanden angreifen, niemanden auf den Schlips treten und vor allen Dingen auch niemanden, unfair darstellen. Aber wenn du jetzt beispielsweise ein körperlich eingeschränktes Baby hättest, ja, also behindertes Baby oder so, dann würdest du das ja trotzdem als Eltern lieben. Dann würdest du dich ja trotzdem um das Kind kümmern und dann würdest du ja trotzdem gucken, dass das Kind irgendwie gut durchs Leben kommt und dann würdest du akzeptieren, dass vielleicht nicht alles so möglich ist, was sonst möglich gewesen wäre, aber du würdest trotzdem eben dein Bestes geben, immer noch ein gutes Leben zu schaffen und das würde ja viele, viele Kompromisse auslösen. Und objektiv betrachtet, wenn das nicht dein Kind wäre und du würdest das eher beobachten, dann würdest du denken, boah, der hat aber kein schönes Leben. Und das heißt, du würdest einfach schlechte Leistungen tolerieren, weil das wäre ja für dich alternativlos, das Baby einfach loszuwerden. Und das ist eben bei einer Firma ein ganz gefährliches Mindset. Du musst einfach auch mal erkennen, ich habe ein Geschäftsmodell vor vielen Jahren gestartet, was heute vielleicht nicht mehr tragfähig ist, was heute nicht mehr passt, was man so nicht fortsetzen sollte. Und dann mach doch einfach das Geschäftsmodell zu und starte einfach was Neues. Weil Unternehmer heißt ja im Prinzip einfach nur, dass du über die Fähigkeiten verfügst, Ressourcen von Bereichen niedriger Produktivität in Bereiche höherer Produktivität zu verlagern. Und ich sehe das ja auch an meiner eigenen Lebensgeschichte. Ich habe irgendwann 104 Euro und später dann 125 Euro IT-Dienstleistungen an irgendwelche Unternehmen und Kunden verkauft. Und heute kriege ich manchmal 1.000 Euro die Stunde einfach dafür, dass ich jemanden berate, weil die Leute darin einfach Mehrwert sehen. Die erste Stunde ist immer so ein bisschen natürlich extrem aufwendig, die Leute davon zu überzeugen, mal loszulegen. Aber wenn die danach dann direkt weitere Stunden oder Tage kaufen, dann weißt du halt einfach auch, wenn die Ergebnisse passen, ist der Preis auch egal. Das Unternehmen muss einfach nur einen groß genugen Hebel haben. Deshalb ist es halt für uns auch schwer, Gründer zu betreuen, weil wenn du so komplett am Anfang stehst, dann ist es natürlich auch schwer, das Geld zu refinanzieren. Aber wenn da eine gewisse Infrastruktur hinter ist, dann kann es ja mit einer Idee über mehrere Hände und Köpfe gehebelt einfach ein Vielfaches von dem Geld zurückkriegen, was du an uns bezahlt hast. Darüber hinaus ist ja auch nicht jede Leistung, die wir erbringen, jetzt in so einem hohen, Kostenrahmen angesiedelt. Aber hier geht es jetzt einfach darum, wenn du einfach mal jetzt meine Geschichte nimmst, ich habe irgendwann gedacht, ich kann an anderer Stelle viel mehr Geld verdienen und vielleicht auch einfach ein schöneres Leben haben mit mehr Flexibilität, räumlicher Unabhängigkeit und vielen anderen Vorteilen. Und dann habe ich das einfach gemacht. Ich habe das ja auch keinen einzigen Tag bereut. Aber ich kenne ja einige da draußen, die haben seit Jahren ein Unternehmen, sind gar nicht so wirklich glücklich mit dieser Firma, würden sich heute, auch wenn sie nochmal starten könnten, vielleicht ein anderes Geschäftsmodell, eine andere Branche und ein paar andere Rahmenbedingungen wünschen. Aber ich denke dann immer, warum ziehst du nicht einfach durch? Lässt sich doch ändern. Bereite alles auf einen Exit vor, weg mit der Firma und dann machst du einfach nochmal neu, weil das, was du im Laufe des Unternehmerlebens gelernt hast, ist ja gar nicht einfach weg. Das ist ja einfach ein sehr werthaltiger, substanzieller Asset, also Mehrwert, den man einfach an anderer Stelle nochmal neu vermarkten kann. Und das ist ja nachweislich vielen da draußen im Laufe des Lebens gelungen. Es gibt ja auch mehrere Leute, die Multi-Exit gemacht haben. Erst die erste Firma gestartet, dann die zweite Firma gestartet, dann die dritte Firma gestartet. Und man wird ja immer schlauer und damit auch immer bessere Ergebnisse erreichen. Aber deshalb, ich meine, du musst halt einfach anders denken. Und der erste Impuls aus diesem Buch, das Unternehmer-Mindset, ist eben einfach nochmal die Erinnerung, die Firma ist nicht dein Baby. Deine Firma ist einfach nur als Geldautomat zu betrachten. Die muss Geld produzieren, mehr als du da investierst, inklusive auch einem schönen Entschädigungsgeld für deine investierte Zeit, weil die Zeit ist ja nicht nur in Stunden zu messen, sondern auch in nervlicher Belastung, weil du ja teilweise auch am Wochenende, in der Freizeit, im Urlaub, nachts oder so über die Firma nachdenkst. Und das muss ja in irgendeiner Form sich auch rechnen, sonst würde das ja gar keinen Sinn machen. Dann machst du besser einen Job als Busfahrer. Da ist nämlich so, dann nimmt kaum einer seine Arbeit mit nach Hause. Ne? Wenn du also Busfahrer bist, dann kannst du ja irgendwann einfach abends um 17 Uhr den Schlüssel da rumdrehen. Ja, und dann war es das halt. Keiner wird denken, ach Mensch, jetzt sind ja noch Leute und die sind gar nicht nach Hause gekommen und jetzt war da Stau und jetzt ist da eine Baustelle und jetzt ist der Reifen irgendwie beschädigt. Und das interessiert die Leute ja alle gar nicht. Und von daher glaube ich einfach, wenn du diese ganze nervliche Belastung akzeptierst, dann muss sich das halt in irgendeiner Form auch rechnen. In dem Zusammenhang glaube ich eben auch, dass dieser Wunsch, immer im Mittelpunkt zu stehen, immer am Limit zu arbeiten, sich immer voll reinzuhängen, immer 110% zu geben und was man da alles für Bullshit-Formulierungen für gefunden hat, auch ein falscher Glaubenssatz ist. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, sich einfach mal das Ziel zu setzen, aus diesem ganzen operativen Alltagsgeschäft auszusteigen und sich auf ein paar wenige Tätigkeiten zu konzentrieren, die niemand besser kann als du und die eben auch einfach die Richtung der Firma massiv beeinflussen. Aber das eigentliche Doing müssen halt im Prinzip einfach Mitarbeiter für dich erledigen. Das heißt, du musst einfach schauen, dass das Unternehmen auch ohne Chef zuverlässig fit macht, weil dann lässt es sich am Ende auch wirklich lukrativ verkaufen. Und gerade dann, wenn du auch mal an Liquidität und Zahlungen im Allgemeinen denkst, dann musst du dir einfach mal mindsetmäßig die Zielsetzung setzen, definieren, dich immer als erstes zu bezahlen. Also ich habe jetzt gerade heute Morgen beim Scrollen wieder auf Instagram da so ein Reel gesehen, wo einer so rumjammert und sagt, ja Leute, wisst ihr, die Situation ist ja folgende, ich habe gerade irgendwie 5.000 Minus auf dem Konto und ein 25.000er Dispo. Leider sind jetzt nächste Woche die Löhne schon wieder fällig. Ich werde da wieder Schwierigkeiten haben, aber ich habe mit einem Kollegen gesprochen, dem geht es ganz genauso. Und deshalb lasst euch nicht beirren, es geht immer weiter. Und ich denke so, okay, haben sich einfach zwei Vollpfosten gefunden. Der eine, der pleite ist, hat einfach einen anderen gefunden, der noch mehr pleite ist. Und dann sagt er einfach, ja gut, im Vergleich zu dem, der noch weniger Geld hat als ich, bin ich gar nicht so scheiße. Aber eigentlich sind beide scheiße. Und das ist halt einfach der Punkt. In dem Moment, wo du dich da selber betrügst und dann vielleicht auch immer erstmal guckst, dass du alle Löhne bezahlst, alle Rechnungen bezahlst, und dann selber von den Resten lebst, ist das ja auch kein wirklich erfolgreicher unternehmerischer Ansatz. Also wichtiger wäre ja, dass du im Endeffekt hingehst und erstmal deine eigene Kohle aus der Firma rausziehst und dann guckst, was habe ich noch über, um den Rest zu bezahlen. Und dann musst du vor allen Dingen auch gucken, dass du losgelöst von Krisen und Erfolgsstories dir einen gewissen Betrag immer rausziehst, der dann auch mit zunehmendem Risiko, also mehr Mitarbeitern, vielleicht größeres Umsatzvolumen und allen möglichen anderen Sachen, die man unter Risiko verbuchen kann, das muss auch steigen, weil sonst macht das überhaupt gar keinen Sinn. Also ich meine, wenn du da mit, 10 Mitarbeitern unterwegs bist und dir selber noch nicht mal 5.000 Euro bezahlst, dann ist das ja einfach irgendwie ein sehr, sehr merkwürdiges Geschäftsmodell, weil dann macht es ja viel mehr Sinn, sich irgendwo anstellen zu lassen. Ich bin ja in dem Zusammenhang auch immer sehr provokativ. Ich hatte da mal einen Kunden, ich glaube, das war 2019, der ist heute noch Kunde bei mir, weil wir haben echt gute Ergebnisse zusammen erreicht, aber der saß da mit mir und wir haben so ein Einzelcoaching damals für seine Firma gemacht und der zeigt mir so seine Ergebnisse. Und da habe ich gesagt, so pass mal auf, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Also entweder ich rufe jetzt hier so eine Headhunterin an, die ich kenne, die besorgt dir eigentlich irgend so eine Stelle da als Abteilungsleiter oder so, da kriegst du locker 120, 150.000 Euro in der Branche, wo du ansässig bist. Oder du bringst hier diese Bumsbude endlich mal auf Kurs, weil das, was du dir da momentan rausziehst, ist ja einfach nur Zeitverschwendung. Und das hat diese Person so, getriggert, so provoziert, dass danach dann erstmal, wir haben das Coaching zu Ende gemacht, da kein weiterer Kontakt stattfand, weil es gab jetzt auch keine offenen Punkte mehr. Und 7,5 Monate später meldet die sich bei mir und sagt, Philipp, ich habe jetzt ein fünfstelliges Monatsgehalt. Und ich sage, Respekt, was hast du gemacht? Er sagte, alles. Du hast mich so provoziert, das hat mich so getriggert, als du mich da damals so an die Wand gedrückt hast und mich da so im Prinzip damit konfrontiert hast, dass mein Unternehmerleben nicht besonders erfolgreich ist, dass ich einfach alles dafür getan habe, dass wir diesen Punkt erreichen. Und jetzt viele, viele Jahre später sind Hunderttausende von Euros auch Privatvermögen entstanden, mehrere Investitionen, auch hier Aktien und ein paar andere Sachen erfolgt. Die Person ist halt immer noch dankbar bei mir und sagt, hey, das war so krass, das war so ein geiler Weckruf und das möchte ich einfach mitgeben. Pay yourself first, achte darauf, dass du dir selber Geld rausziehst und mach es vielleicht auch einfach so, dass wenn das Risiko steigt, wenn es besser läuft, dass du dann diese Summen auch immer wieder erhöhst, weil das halt einfach auch nach hinten raus vielleicht irgendwann mal echte Magie auslösen kann. Also ich kann das mal erzählen, ich habe das an irgendeiner anderen Stelle schon mal erzählt. Früher war es ja so, da hat man ja Banking nicht einfach nur über www.meinebank.de gemacht und da so ein bisschen rumgeklickert, sondern da habe ich dann zum Beispiel mit Star Money gearbeitet und hatte so ein HBCI-Banking-System, da konntest du mehrere Konten drin verwalten und dann hast du die ganzen Überweisungen alle eingegeben und dann hast du da so eine Chipkarte eingesteckt, einen PIN eingegeben und dann pro Bank natürlich eine eigene Chipkarte gehabt und dann ging es dann eben rund und die ganzen vorbereiteten Transaktionen sind dann im Hintergrund ausgeführt worden. Da waren die ganzen Konten so aufgelistet. Und ich hatte mir sehr früh einfach einen Dauerauftrag eingerichtet, der von meinem Geschäftskonto, anfangs hatte ich ja noch keine GmbH, da ist das ja noch ein bisschen einfacher, von meinem Geschäftskonto auf ein privates Konto, was ich nur dafür eingerichtet habe, einfach eine monatliche Dauerüberweisung direkt zu Beginn des Monats gemacht hat. Und dann habe ich dieses Konto ja nicht gebraucht, weil das war ja einfach nur zum Ablegen von Geld gedacht. Und weil ich das dann auch nicht brauchte, habe ich das in dieser Homebanking-Software einfach gelöscht. Das heißt, da lief im Hintergrund dieser Dauerauftrag und weil wir in der Firma immer gutes Geld verdient haben, weil ich da immer drauf geachtet habe, habe ich das ja auch nicht wirklich gemerkt, dass da jeden Monat einfach eine größere Summe weggebucht wird. Und irgendwann stand ich dann an dem Punkt, dass ich da viele Jahre später so mein Haus hier bauen wollte und im Zuge dessen macht man ja mal so einen kleinen Check, wie viel Geld habe ich eigentlich? Und dann habe ich bei einer Online-Bank, die es heute nicht mehr gibt, angerufen und habe gesagt, hört mal Leute, ich glaube, ich würde mal das Konto da bei euch auflösen, was ich da habe, weil ich gerade ein Haus baue und dieses Bargeld dann einfach gerne einsetzen würde. Und dann brauche ich auch das Konto da bei euch nicht mehr. Und dann hat die Frau am Telefon zu mir gesagt, möchten Sie beide Konten auflösen? Und ich war total überrascht, weil ich wusste gar nicht, dass ich da noch ein zweites Konto habe. Und dann konnte ich natürlich nicht sagen, hören Sie, was für ein zweites Konto, weil nachher klauen die dir die Kohle. Der hat gesagt, ja, natürlich das andere Konto. Hören Sie, ich habe jetzt gerade den Kontostand nicht auf dem Schirm. Können Sie mir mal eben sagen, was auf dem zweiten drauf ist? Und dann sagt die mir da eine höhere sechsstellige Summe. Und dann fiel es mir nochmal ein. Da dachte ich, krass, das ist das geheime Konto, was ich eingerichtet habe, wo ich jeden Monat Geld drauf überwiesen habe. Und da war so viel Geld, dass natürlich plötzlich das ganze Hausbauprojekt einfach, komplett anders sich darstellte als ursprünglich geplant. Und die weiteren Details lasse ich an dieser Stelle jetzt mal in so einer breiten Audience weg. Die könnte ich in einem privaten Gespräch dann nochmal erklären. Aber das hat natürlich dann ganz andere Möglichkeiten geschaffen. Und einfach nur deshalb, weil ich mich frühzeitig immer selber bezahlt habe und immer dann, wenn es besser lief, habe ich einfach mein Gehalt erhöht. Und das möchte ich dir eben auch mitgeben. In dem Buch Das Unternehmer-Mindset wird das nochmal ausführlicher erläutert, was es damit auf sich hat. Da musst du eben auch gucken, dass zum Beispiel, wer mehr Profit haben will, verwandelt Dienstleistungen in standardisierte Produkte, arbeitet in Festpreisen und meidet Individualprojekte. Also auch das ist halt einfach ein Gamechanger. Viele von euch glauben ja, sie müssen jedem Kunden jeden Wunsch erfüllen und wenn sie das machen, dann haben sie unheimlich viele Kunden, die alle zufrieden sind. Aber du hast dann halt auch gleichzeitig ein sehr inhaberabhängiges Geschäftsmodell, weil du bist dann häufig der Einzige, der da irgendwie diese ganzen individuellen Projekte und Lösungsansätze überhaupt noch blickt und dann auch betreuen kann. Das lässt sich halt schlecht skalieren und du hast ganz viele Produkte, hast einen riesigen Bauchladen und manche davon werden sehr, sehr selten abgerufen. Und von daher muss man auch da gucken, dass man da eher eine andere Strategie verfolgt, was ich in dem Buch genau erkläre. Dann ist es eben auch so, dass du hier Hinweise kriegst zum Thema Marketing. Du musst da eben gucken, dass es nicht witzig oder originell sein muss, sondern es muss halt einfach den Wunschkunden und den mit vernünftiger Nutzenargumentation abholen. Das kann natürlich sein, dass der Wunschkunde auch einen gewissen Humor hat, dann kann man es ein bisschen lustig machen, aber einfach nur so Dörnekes da ins Netz zu stellen, wie meine Oma das nennen würde, macht halt auch keinen Sinn. Du musst halt gucken, dass du die richtigen Kunden anziehst und gleichzeitig eben auch mal akzeptieren, dass nicht jeder, der sich bei dir meldet, auch wirklich ein brauchbarer Kunde ist. Manche von denen sind halt völlig unbrauchbar und da wäre es halt auch einfacher für dich, wenn du den im Außengespräch, also zum Beispiel schon beim Posting, ganz klar signalisierst, hey, meld du dich nie bei mir, weil das ist für uns beide nur Zeitverschwendung, weil jedes nicht geführte schlechte Gespräch spart ja auch Energie und im Prinzip ja auch Geldverlust, weil du investierst ja Zeit, die muss ja intern bezahlt werden und da ist für schwachsinnige Gespräche aufzuwenden, ist einfach unsinnig. Dann klare Standards und eingespielte Prozesse sind das Fundament für mehr Effizienz, mehr Profit und persönlichen Freiraum. Wenn du einfach klare Standards hast, brauchen auch deine Mitarbeiter weniger individuelle Unterstützung bei bestimmten Situationen, weil die können einfach auf Verfahrensweisen, Prinzipien, Regelwerke, wie immer du es nennen möchtest, zurückgreifen und sich einfach daran orientieren, weil es genug Referenzcases gibt. Das muss halt irgendwie intern ordentlich dokumentiert werden. Wir haben da einfach gerade bei uns hier nochmal das Ganze auf ein neues Level gebracht. Ich habe gestern die neue Version gesehen, die mein Team da ausgearbeitet hat. Ich bin immer noch beeindruckt. Also da gibt es so viel, was man da heute machen kann. Da kann man einfach ja dafür sorgen, dass es irgendwann einfach fast schon schwerer ist, falsch zu arbeiten, als Orientierung zu finden. Weil das ist halt heute einfach irgendwie mega, was da geht. Du musst halt jede Menge Sachen machen, auch Beratungen und Leistungsphasen voneinander trennen, sodass du schon für Beratungsgespräche und so weiter bezahlt wirst. Also gerade in dem Buch Das Unternehmer-Mindset, glaube ich, steht eine ganze Menge Zeug drin, was einfach mal an der einen oder anderen Stelle wachrüttelt und dabei hilft, hier einfach vielleicht auch, ja, ich sag mal, Sachen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, um damit vielleicht auch nochmal einfach bessere Ergebnisse zu erreichen. Wenn du dieses Buch haben willst, kannst du es ganz normal einfach bei Amazon kaufen. Du kannst es aber auch bei uns einfach bestellen. Das Buch gibt es als digitale Version tatsächlich gratis. Also das ist im Endeffekt einfach so ein Giveaway, was ich irgendwann mal zur Verfügung gestellt habe. Wir verkaufen es halt auch. Ja, du kannst es auch gegen Geld haben. Aber wenn du bei uns irgendwie eine Mail schickst an office@philipp-semmelroth.com, sagst du, hast im Podcast gehört, dass ich das Buch, das Unternehmer-Mindset, gratis angeboten habe und du hättest es gerne, dann wird da sicherlich jemand die Möglichkeit finden, dir einfach das Ding als PDF zuzuschicken. Dann kannst du mal durchblättern. Ob du es nachher umsetzt, bleibt dir überlassen, aber dann hast du es wenigstens mal in der Hand. Genauso mein anderes Buch, das 3P-System, ist aus meiner Sicht echt mal lesenswert. Das 3P-System ist tatsächlich auch sehr schnell ins Englische übersetzt worden, weil es einfach gut angekommen ist, als ich damals mit Gabal zusammen veröffentlicht habe. Das kannst du auch im Internet kaufen. Das kannst du aber auch einfach bei uns halt sichern. So, das heißt 3P-System, Erfolgsstrategien für selbstständige Unternehmer. Das 3P steht für People, Process, Presentation, weil ich einfach glaube, dass das so die Schlüsselfaktoren im Unternehmer sind, im unternehmerischen Kontext sind. Du brauchst auf der einen Seite richtig gute Leute, du brauchst richtig gute Prozesse und du musst in der Lage sein, diese sichtbar zu machen. Sichtbar jetzt auf der einen Seite natürlich im Marketing und dann aber auch im Verkauf. Das heißt, du musst es schaffen, Kunden wirklich durch einen überzeugenden Auftritt, durch vielleicht reputationsbildende Maßnahmen und so weiter abzuholen, um da einfach dich auch ganz klar vom Wettbewerb zu differenzieren. Und du kriegst halt hier drin auch jede Menge Hinweise dazu, was man sonst alles noch so machen müsste. Ich habe diese Bücher nämlich jetzt gerade neu drucken lassen. Deshalb liegen hier zwei Exemplare bei mir auf dem Tisch, weil der eine oder andere hat es immer als gedruckte Version gewünscht mit Unterschriften und so. Und wir hatten da in der Vergangenheit viele, viele Hunderte von hergestellt und dann nachher Tausende und haben die dann auch irgendwie immer großflächig verteilt. Jetzt waren die alle, jetzt haben wir neu bestellt, jetzt liegen die hier und habe ich gedacht, in dieser Podcast-Folge gebe ich den beiden einfach nochmal eine Bühne, weil die anderen Bücher, 55 Business Turbos für KMUs, das wäre übrigens das Buch, was ich jedem empfehlen würde zu lesen. Also das ist auch definitiv das umfangreichste Buch mit 55 Strategien für Unternehmer, Führungskräfte und Verkäufer. Da ist jede Strategie ja auf ungefähr 6-7 Seiten erläutert. Das heißt, das kann man auch so zwischen den Terminen und so immer mal wegen lesen. Das andere Buch, So bauen Sie ein profitables Unternehmen, ist eher so ein strategisches Buch. Da ist auch ein Kapitel mal schnell 40 Seiten lang. Da geht es halt auch schon tief in die Materie rein und gleichzeitig ist es aber auch für den einen oder anderen sicherlich eine Challenge, der jetzt nicht so gerne liest, sich da durch so lange Kapitel zu kämpfen und dann das Buch, du darfst nicht der Topverkäufer in deinem Unternehmen sein, sicherlich nochmal ein Weckruf für den einen oder anderen Geschäftsführer, der jetzt hier irgendwie denkt, ja, alles läuft über meinen Schreibtisch, ich bin hier der Zampano oder wie man das heute so nennen würde, ich bin hier das Zentrum der Attention in meiner Firma, jeder Kunde liebt mich, jeder Kunde will mich sprechen, ich bin immer der Feuerwehrmann, sobald es irgendwo klemmt, springe ich ein und regel das. Das ist ja alles im Anfang auch irgendwie normal, weil man es nicht besser weiß. Nach hinten raus ist das ja einfach alles totaler Quatsch. Und da steht halt genau drin, was das auch für Konsequenzen hat im Hinblick auf dein persönliches Leben, auf das Erreichen von unternehmerischer Freiheit, auf die Fähigkeit, das Unternehmen mal zu verkaufen. Und von daher, auch das halte ich persönlich für lesenswert, gerade wenn du in dieser Gründerfalle drin steckst, die viele einfach nie verlassen, selbst wenn sie lange nicht mehr im Gründungsmodus sind. Also du bist immer noch, ne, derjenige, der immer beim Kunden vorsprechen muss. Du bist immer noch der, der die ganzen Präsentationen macht. Du bist der, der die ganzen Verkaufsgespräche führt. Du bist der, der vielleicht nochmal hinfährt für die zweite Verhandlungsrunde. Das ist zwar alles irgendwie cool, aber unterm Strich natürlich auch ein ganz dramatischer Engpass im Unternehmen und hält dich auch teilweise beim Wachstum extrem zurück und kostet unterm Strich halt auch Profitabilität, weil ein Deal, den du eintütest, ist ja tendenziell immer teurer eingekauft als ein Deal, den deine Mitarbeiter eintüten, weil dein Gehalt einfach deutlich höher sein sollte und auch deine Opportunitätskosten halt eine Rolle spielen, weil du könntest ja dieselbe Zeit, die dir dann mit dem Kunden sitzt, um einen Auftrag zu holen, einfach nutzen, um dir ein System zu überlegen, zum Beispiel vielleicht auch mit einer bezahlten Werbeanzeige oder einer Seminarveranstaltung oder einem Business Breakfast oder einem Unternehmerabend. Gibt ja tausend Möglichkeiten, einfach mal mehrere Geschäfte gleichzeitig einzutüten. Das ist ja eine Sache, die kannst ja auch im Regelfall nur du, die kann ja ein Mitarbeiter gar nicht leisten. Und von daher ist es halt schon irgendwo von Vorteil, wenn das Ganze da auch über ein System läuft. Gerade wenn du nicht mehr der Top-Verkäufer sein willst, musst du auch einfach berücksichtigen. Ist schön, dass du da vielleicht angeborene Talente mitbringst, an verschiedenen Stellen echt gut bist, aber du brauchst da gar nicht so Superstars im Vertrieb. Gerade mit einem sauberen Businessmodell und einer guten Außendarstellung und vielleicht einem mehrstufigen Vertriebsprozess, wo es auch definierte Übergabepunkte gibt und so, kannst du mit günstigeren und weniger qualifizierten Vertriebsleuten durchaus starten und dann einfach nach hinten raus immer noch ein bisschen mitmischen, sodass die Deals nicht an dir verloren gehen, aber das ganze Anbahnen der Deals halt deutlich zeiteffizienter läuft. Das ist ja zum Beispiel auch eine Geschichte, über die man nachdenken muss, wenn man Leads übers Internet generiert. Stell dir vor, du machst ein Webinar, hast 400-500 Leute da drin. Klingt im ersten Moment jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ist ja dann auch irgendwann die Realität. Wir sind ja auch angefangen mit, weiß ich nicht, 11, 12, 15, 18, 25, 38, 42 Leuten. Aber wenn du dann da mal 400-500 Leute in so einem Webinar hast, das ist ja einfach mal eine andere Hebelwirkung und eine andere Dynamik, dann hast du auch auf der Rednerrolle einfach nochmal mehr Bock, weil du einfach weißt, dass du mehr Leute gleichzeitig abholen kannst. Und du hast natürlich im Nachgang auch einfach eine größere Basis an Leuten, die man nachbearbeiten kann. Da ist es ja dann auch so, dass wenn du die jetzt alle mal anrufen willst, das ist ja nicht so ganz einfach zu machen. Das ist ja auch logistisch ein wahnsinnig zeitintensiver Prozess. Stell dir mal vor, du müsstest alleine die Leute einfach nur alle einmal anwählen, wie viel Zeit das schon in Anspruch nimmt. Jetzt gehen manche auch noch dran, manche gehen zwar dran, sind dann aber nicht wirklich erreichbar, andere sind nicht erreichbar und sagen, rufen Sie morgen nochmal an. Also das dauert ja ewig, auch solche Listen durchzutelefonieren, und wenn du das nicht alles selber machst, sondern dafür vielleicht einfach auch mal ein Team aufbaust oder auf ein externes Callcenter zurückgreifst, dann kannst du da natürlich auch wieder Zeit sparen, und das geht ja nicht unbedingt zulasten der Ergebnisse. Ne? Auch denk mal an eine Arztpraxis, der Arzt spricht ja auch nur noch mit den vorqualifizierten Patienten und nicht mit allen, die sich grundsätzlich mal dafür interessieren. Gibt es einen Termin bei Ihnen? Können Sie mir vielleicht helfen? Das filtern ja hier auch die Sprechstundenhilfen weg. Und das Modell muss man dann einfach nur auf dein Unternehmen übertragen. Und dann kann man darüber natürlich auch nochmal mehr Profit erzielen. Aber es beginnt eben alles auch mit dem unternehmerischen Denken. Deshalb also das Unternehmer-Mindset als Buch würde ich dir mal empfehlen wollen. Einfach mehr Profit. Das 3P-System würde ich dir auch mal empfehlen wollen, weil gerade dann, wenn du jetzt auch vielleicht gar nicht so Bock hast auf Bücher lesen, das Unternehmer-Mindset sind nur so knapp 40 Seiten. Das andere, ich gucke gerade mal nach, sind 44 Seiten. Wenn du die Seite mit dem Foto von mir abziehst, sind es vielleicht sogar eine Seite weniger. Da kriegst du einfach ziemlich kompakt nochmal ein paar Impulse an die Hand. Und das eben auch, wenn du es dann als PDF nimmst, gratis. Melde dich gerne, musst du nicht, kannst auch einfach ignorieren und jetzt vielleicht weiterschalten, eine andere Podcast-Folge hören. Aber es ist so viel Know-how, was wir da draußen teilen. Es sind so viele Erfahrungswerte. Und ich glaube, man muss einfach sich immer nur mal wieder neu hinterfragen und auch einfach mal bereit sein, Impulse und Gedanken von jemand anderes in das eigene Denken einzuflechten und dann vielleicht auch mal dort im Kopf etablierte Gedanken zu verdrängen, weil es gibt da ja so eine Philosophie. Es gibt auf der einen Seite die Philosophie, die sagt, du bist immer im Leben da, wo deine Stärken dich hingebracht haben. Und deshalb macht es überhaupt keinen Sinn, sich um die Schwächen zu kümmern, sondern es macht viel mehr Sinn, einfach die Stärken weiter auszubauen. Und ich habe da eine andere Denkweise zu entwickelt, möchte die einfach mit dir teilen. Schau mal, es gibt ja einfach eine gewisse Kernkompetenz, die dafür verantwortlich ist, dass du heute da stehst, wo du stehst. Du hast irgendwas drauf, vielleicht sogar ein bisschen besser drauf als andere, was dich da hingebracht hat, wo du heute stehst. Aber da, wo du heute stehst, standst du vielleicht vor 6 Monaten, vor 9 Monaten, vor 12 Monaten auch schon grob, vielleicht sogar schon länger. Das heißt, vielleicht geht es jetzt auch irgendwie schon eine ganze Zeit lang nicht mehr weiter. Und dann stellt sich ja die Frage, fehlt dir jetzt einfach noch mehr Expertise in dieser Kernkompetenz? Oder gibt es nicht vielleicht in deinem gesamten Leben noch ein paar Schwächen, die einfach viel mehr dafür verantwortlich sind, dass es nicht weitergeht? Weil tatsächlich ist es ja so, die Stärken haben dich dahin gebracht, wo du jetzt bist, aber die Schwächen haben auch verhindert, dass es weitergeht. Weil es gibt ja vielleicht die eine oder andere Schwäche, die ist so elementar kritisch und dürfte in der nächsten Stufe, die es in deinem Leben zu erreichen gilt, einfach nicht mehr da sein, weil das eben genau der Unterschied zwischen den Leuten ist, die diese Stufe erreichen und denen, die sie nicht erreichen, dass man sich dieser Schwäche vielleicht auch mal stellen müsste. Ich habe heute Morgen irgendwie so ein Reel auf Instagram gesehen, wo es um Bergsteigen ging und wo die Leute sich da im Prinzip in so eine Höhle abgeseilt haben. Und in dem Zusammenhang spielt dann natürlich auch körperliche Fitness und damit verbunden auch Gewicht eine Rolle. Und übernimm das einfach mal jetzt hier für die Story, die ich hier gerade mit dir teile. Vielleicht ist es so, dass du super im Fokus bist, super in der Planung bist, du bist auch irgendwie körperlich fit, aber du bist einfach zu fett. So, das heißt also, du könntest einfach alles mitbringen, was man braucht, um für eine gewisse Kletterleistung einfach auch gute Ergebnisse zu erzielen. Aber sehr gute Ergebnisse würdest du nur erzielen, wenn du jetzt auch noch körperlichen Ballast verlierst. Und das möchte ich einfach nur so als Bild dir mitgeben für dieses Thema mit der Schwäche. Das heißt, obwohl die anderen Leistungsmerkmale klar erkennbar sind und auch deutlich stärker ausgeprägt sind als bei anderen, Fitness, Orientierungsfähigkeit, Planung, Disziplin, Organisationsfähigkeit, all diese Sachen sind alle da, aber du bist halt einfach ein bisschen zu fett. Und weil du einfach zu fett bist, schaffst du einfach nicht mehr die großen Etappen, weil dieses zusätzliche Gewicht dich einfach zurückhält. Und das meine ich eben, wenn ich davon spreche, es gibt immer diese ein, zwei Schwächen, die einen einfach wahnsinnig zurückhalten. Und die muss man identifizieren, die muss man abschütteln und die muss man dann im Prinzip einfach auch, ja, ich sag mal, weniger schlecht machen. Weil auch wenn du da vielleicht niemals richtig gut wirst, mit weniger schlecht entsteht vielleicht auch weniger Bremswirkung. Und deshalb, anders denken ist der Weg, um bessere Ergebnisse zu erzielen. Die Impulse kommen nicht von einem selber. Wenn man die nämlich hätte, wäre man ja gar nicht stehen geblieben, hätte einfach immer weitergemacht. Du brauchst externen Input. Mit den Büchern, die ich vorgestellt habe, gibt es eine Menge Quellen, wenn dir mein Input gefällt. Sonst such dir irgendwas anderes, aber stell dich immer wieder neu in Frage. Lass dich nicht immer verunsichern durch alle neuen Impulse, aber durchaus mal zum Denken animieren. Auch ich zum Beispiel bin ja in bestimmten Überzeugungen ziemlich gefestigt und denke auch, okay, das mag sein, dass der eine oder andere es gut oder schlecht findet, aber ich halte das einfach für so sinnvoll, dass ich das weitermache. Lese teilweise auch einfach mal Bücher aus einem komplett anderen Fachbereich. Jetzt lese ich hier zum Beispiel gerade so ein Buch über die Päpste. Das ist wohl die Geschichte der Päpste vom ersten Papst an bis jetzt zum letzten, wo einfach auch jede Menge Sachen drinstehen, die ja jetzt mit dem Tagesgeschäft und so überhaupt nichts zu tun haben. Aber wo einfach mal drinsteht, wie die katholische Kirche da es geschafft hat, hier so eine dominierende Stellung in der Welt einzunehmen, wie die es geschafft hat, ihre Macht zu festigen, wie die es geschafft hat, da sich durchzusetzen, wie die auch zum Beispiel im Römischen Reich hier diesen Spagat gemanagt hat auf der einen Seite, mussten sich mit dem Kaiser arrangieren. Auf der anderen Seite war ihnen wichtig, dass eigentlich alle merken, dass sie über dem Kaiser stehen. Also richtig spannend. Und da ist so ein Satz drin, der mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Da ging es nämlich um das Thema, warum die katholische Kirche über so viele Schätze, über solche Reichtümer verfügt. Jeder, der von euch schon mal im Petersdom war oder allgemein im Vatikan, hat da ja vielleicht schon mal was gesehen. Du denkst dir, auf der einen Seite machen die immer Werbung dafür, dass man den ganzen Armen und Unterprivilegierten helfen müsste. Und dann gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Kirche selber im Prinzip eigentlich so viel Gold und alles besitzt, dass sie das locker auch alleine schaffen könnte, das aber nicht tut. Und das ist im Endeffekt einfach spannend, weil in dem Buch steht dann sowas drin wie beispielsweise, die Kirche verkauft ja eine Vision, die man nie erleben kann. Also dieses Ganze, das Leben nach dem Tod, da ist Jesus und Gott und diese ganze Thematik, ob du daran glaubst oder nicht, ist ja eine Geschichte. Aber es gibt ja keine Möglichkeit, das wirklich zu beweisen. Und deshalb hat die katholische Kirche, so die Überzeugung des Autors, einfach auf eine Alternative zurückgegriffen und dokumentiert einfach ihre Herrlichkeit und ihre Unglaublichkeit etc. über diese massiven Reichtümer, diese riesigen, imposanten Gebäude, diese eindrucksvolle Außendarstellung. Und das ist halt einfach ein Impuls, den ich spannend finde, weil übertragen aufs heutige Business ist genau das Gleiche. Du musst halt viel reputationsaufbauende Maßnahmen machen, du musst viel an der Außendarstellung arbeiten. Du kannst nicht einfach nur sagen, wir haben innere Werte, die wirklich gut für die Menschheit sind, sondern du musst es halt auch richtig sichtbar machen, weil du manchmal ja erst den Trust brauchst, um mit den Leuten loslegen zu können, um dann erst die Ergebnisse generieren zu können, von denen die Leute träumen, die man aber im Vorfeld ja nicht zeigen kann. Und deshalb finde ich einfach Impulse aus anderen Fachbereichen so spannend und glaube, dass man überall was von mitnehmen kann. Und deshalb, also, wenn du Bock hast, hol dir die Bücher. Wenn nicht, alles gut. Die Folge ist jetzt vorbei. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, dir jetzt gleich wieder Radio, Musik, Spotify reinzuballern und alles das direkt wieder zu ignorieren, was du jetzt hier mitgenommen hast. Ich freue mich, dass du heute mit dabei gewesen bist. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Frohes Schaffen heute und gute Erträge.